Jetzt habe ich schon für den Heiligen Geist gedankt, aber eigentlich stimmt das ja nicht. Pfingsten kommt ja erst noch. Darum wird es heute gehen in der Predigt. Paul, ich freue mich, dass du heute zu uns das Wort sagen wirst. Und Herr, ich bete, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir mit rechten Ohren zuhören können, was du uns sagen möchtest durch Paul. Amen.
So müsste es jetzt sein. Ich war es. Entschuldigung. Die Zwischenzeit habe ich die Predigt genannt. Ostern liegt ja gerade zurück und wir schauen oft so mehr oder weniger enthusiastisch in diese Zeit rein. Ich frage dann immer, der Herr ist auferstanden und dann, da ist noch was vom letzten Sonntag hängen geblieben. Die Zwischenzeit. Jesus ist gekommen, ist ans Kreuz gegangen und am dritten Tage auferstanden. Und ich habe gedacht, das liest sich so ein bisschen so wie ein Telegramm. Gut zur Erziehung der Kinder, um Männer in anständigen Lebenswandel hineinzuführen und die Frauen möglichst keusch groß werden zu lassen. Also ich lese mal so das Telegramm, wie es vielleicht aufgeschrieben worden ist. Etwa gegen 6 Uhr morgens gehen Maria Magdalena, von der 7 bösen Geister ausgetrieben wurden, und die Frauen ans Grab. Johannes geht nicht näher darauf ein, aber sie kommen zu der Grabstätte hin und stellen dann fest, Verwechslung ist ausgeschlossen, das Grab ist das Richtige, wir waren bei der Beerdigung ja dabei. Bei der Ankunft ist der Stein weggerollt, Matthäus berichtet von einem Erdbeben, also von einem übernatürlichen Eingreifen, aber fest steht, das Grab ist leer. Reaktion? Leichendiebstahl. Um eine Pilgerstätte oder Reliquienhandel auszuschließen, Frustration. Maria rennt zu Petrus und Johannes, die mit einem dicken Hals zum Grab, Schweinerei, jetzt auch das noch, wenigstens die Toten hätten sie in Ruhe lassen können. Die nüchterne Feststellung der beiden, das Grab ist leer. Gegen den Raub spricht die geordnete Gruft, die zusammengefalteten Tücher. Ich habe mir gedacht, wenn der eine oder andere von uns jetzt in die Ewigkeit abgerufen wird und die Nachkommen oder die Erben das Haus betreten, in welchem Zustand werden sie es antreffen? Jesus hat alles sauber beiseite gelegt und dann ist er gegangen. Alles geordnet. Sie glauben nur das, was sie sahen, nach dem Motto, er ist weg. Maria hat die Begegnung mit dem Engel. Natürlich, immer wenn was Wichtiges in der Bibel vorkommt, sind Engel dran beteiligt. Und Maria denkt, die Begegnung mit dem Meister ist vielleicht ein Psi-Phänomen, ein sogenanntes Wiedergängerphänomen, was man aus der Psi-Literatur halt kennt, das immer mal wieder vorkommt. Wir können über den Sendungsbefehl der Gemeinde nachdenken. Man kann darüber nachdenken, dass die Emmaus-Jünger gekommen sind und haben noch mehr Schwierigkeiten bereitet. Ende vom Lied war, die Jünger gehen ins Haus rein, schließen alles zu. Sie hatten bewegende Tage, man wusste ja nicht, ob sie auch noch mit dem Leben bezahlen mussten. Sie hatten schlicht und einfach Angst. Und mittendrin am Abend, als sie beisammen sind, bis auf Thomas, kommt Jesus mit einem Mann zu ihnen. Und ich dachte, das muss ich mit euch lesen, nicht zur Erziehung, sondern damit wir daraus lernen, wie Jesus mit seinen Leuten umgeht. Und das will ich mit uns jetzt machen. Am Abend. Aber dieser erste Tag, am Abend aber dieses Tages, dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Shalom, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch oder Shalom. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welche ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas, aber einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Das sagten die anderen Jünger Jesus zu ihm, die anderen Jünger Jesu zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägemale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Shalom, Frieden sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Spannende Geschichte, nicht? Da ist wahrscheinlich der Film von Heinz Rühmann nachgedreht worden, der Mann, der durch die Wand gehen kann. Aber es ist doch so, wenn die Schrift das sagt, dann muss das für uns ja eine Bedeutung haben. Und ich habe mir so überlegt, dass wir eigentlich so Leute sind, die ein geschlossenes Herz in der Regel mit sich rumtragen. Und da gibt es welche, die sind einfach nur eingesperrt worden. Deren Herz ist so zu, dass sie gar nicht richtig glauben können. Ich denke da an Personen, die vielleicht in der Familie missbraucht worden sind. Ich kann mich daran erinnern an ein Mädchen, das immer wieder sich geritzt hat. Und dann hatte ich vermutet, dass da ein sexueller Missbrauch in der Kindheit dran passiert ist an dem Mädchen. Und erst nach mehreren Jahren ist dem Mädchen bewusst geworden, was mit ihr passiert ist. Sie hatte das total im geschlossenen Herzen verdrängt. Die konnte nichts dafür. Sie war missbraucht worden. Der eine oder andere kennt das, wenn Alkoholismus in der Familie gewesen ist. Dann war das nicht ganz so einfach und man fährt sein Herz zu und sagt: Wo war denn Gott, als mein Vater mich verprügelt hat, als das Geld versoffen worden ist? Wo war das denn? Wie ist das denn? Vielleicht gibt es auch einiges Okkultes in der Familie. Dinge, die nie ans Licht gekommen sind, weil irgendwelche Kartenlegereien da waren und. Es gibt so viele Sachen, wo unser Herz verschlossen sein kann, ohne dass wir eigentlich schuld sind. Und manchmal vielleicht sogar krankheitsbedingt. Wenn die Chemie in deinem Körper nicht funktioniert und du deswegen Depressionen hast. Die Ärzte sagen, gehen mit dir zurück in die Vergangenheit, wühlen alles auf, nichts passiert. Und man stellt nachher fest, es waren einfach Stoffwechselvorgänge. Es gibt so viele Dinge, wo wir eigentlich nicht daran beteiligt sind, dass unser Herz zu ist und dass die Türen geschlossen sind und scheinbar kann Jesus da nicht rankommen. Das ist eine sehr verzweifelnde Situation und oft vermengt sich das mit großem Unglauben. Ich kann nicht glauben, dass Gott mir hier wirklich helfen kann. Aber ich habe natürlich weitergedacht, es gibt natürlich auch die Türen, wo ich dran beteiligt bin, dass sie verschlossen sind. Wir sagen ja oft, im Streit setzen wir uns auseinander. Man sollte sie im Streit zusammensetzen und das klären. Aber es gibt so ganz bestimmte Dinge, dann kann ich jemanden nicht leiden und dann freue ich mich, wenn er nicht in den Gottesdienst kommt. Nein, da darf ich als Pastor ja gar nicht. Aber dann gehe ich dem aus dem Weg. Und ich habe das sogar in unserer Ehe geschafft, eine längere Zeit nicht mehr mit meiner Frau zu reden, weil ich denke, sie hat den Streit angefangen. Und ich mache mein Herz einfach zu. Ich schließe die Tür zu. Jesus, gib mir Acht, du bist ja da, du bist auferstanden. Das haben die Emmaus-Jünger mir auch gesagt, das habe ich gelesen, aber in mein Herz kommst du nicht rein. Die Sache mit Stolz und Sünde Oder wir können das auch ganz fromm am Beispiel machen. Schon am Anfang in der Bibel ist die Frage, wo Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Der hat einfach sein Herz zugemacht. Da ist Jesus gar nicht dran gekommen. Und ich denke, da sind wir oft mit unterwegs und in den frommen Kreisen auch, dass wir lernen, ein Doppelleben zu führen. Hier in der Gemeinde sind wir gut unterwegs, aber ich habe es heute Morgen im ersten Gottesdienst gesagt, zu Hause, wenn ich mir auf den Daumen haue, sage ich laut Scheiße. In der Gemeinde sage ich, oh, Halleluja. Ja, versteht ihr? Wir leben so oft so doppelt und das ist ein Zeichen, dass unser Herz irgendwo verkrampft ist, dass wir irgendwo zugeschlossen haben. Und dann kommt der letzte Teil dazu, wo alles zusammenkommt, eine Riesengemengelage, dann kommt der große Unglaube dazu. Wir glauben dann den Verheißungen Gottes gar nicht mehr so. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, wunderbar zu hören, aber Herr, wo bist du denn? In meiner Wohnung, in meiner Depression, in meiner Einsamkeit, in meiner Resignation, was ich jetzt alles mitgemacht habe, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, Schluss aus, ich schließe zu. Wie oft kommt das vor? Ein gutes Zeichen, wenn dein Herz so verschlossen ist, ist, wenn du anfängst, Kompensationsgeschäfte zu machen. Bei euch darf ich dazu sagen, ich bin manchmal von der Gemeinde richtig gefrustet gewesen und nach Hause gekommen. Dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Versteht ihr? Komisch, nicht? Anstatt dass ich sage, ich komme nach Hause, ich bin so geschafft, jetzt brauche ich erstmal den Herrn Jesus. Und setze mich hin und höre mal Lobpreisthemen. Stattdessen fange ich an, Kompensationsgeschäfte zu machen. Ich setze mich vor die Klotze und sage, ich brauche jetzt, spiel mir das Lied vom Tod, ja, mit der Mundharmonika. Ich brauche mal so einen richtigen Western, so was Richtiges, wo ich dann sage, hoffentlich wird alles platt gemacht und der Gerechte überlebt. Kennt ihr solche Kompensationsgeschäfte? Dass man sich zurückzieht, zumacht, wie die Jünger. Wir schließen die Tür zu. Wir wissen alles, wir haben gehört, er ist auferstanden, er ist lebt. Wir können noch genau... Und manche Leute, die brauchen dann Schokolade. Das ist bei mir auch so ein Geschäft, nicht? Dann, ich kann eine ganze Tüte Waffelkeksen essen. Ich habe gedacht an die Predigt von Martin, wie er die Torte hier vorne hatte. So ein klassisches Kompensationsgeschäft. So eine Flocken-Sahnetorte. So für mich endlich mal was Süßes im Leben. Wir sind wie die Jünger unterwegs. Wir haben noch gerade Halleluja gesungen. Der Herr ist richtig auferstanden. Und dann kommt der Montag und wir schließen die Türen zu, weil wir sagen, wir wollen nur nicht auffallen. Und ich wüsste manchmal gerne, was bei dem einen oder anderen so alleine zu Hause los ist, wenn der heilige Gottesdienst vorbei ist und die Frustration des Alltags kommt. In diesem Setting bewegen wir uns und dann stelle ich fest, ich habe überhaupt keinen großen Glauben mehr, dass Gott wirklich was verändern kann. Ich bin nur, ach, ich armes Schwein. Ich bin alleine übrig geblieben. Gibt's ja auch so einen Elia-Typ, nicht? Legt sich in die Wüste und macht einen christlichen Selbstmord. Sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist von mir. Der reist nicht in die Schweiz, sondern der macht das direkt mit dem Herrn aus. Und ich habe gedacht, ich muss mit euch drüber nachdenken, was Jesus in dieser Geschichte mit seinen Jüngern macht, die in der gleichen Situation sind. Sie sind wirklich am Ende, sie haben noch Furcht ohne Ende, sie haben die Türen nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich zugeschlossen. Sie sagen, jetzt ist scheinbar alles vorbei, wir wissen nicht, wie wir den Tag überstehen. Und jetzt, wie Jesus mit seinen Leuten umgeht. Also wenn ich Jesus wäre, ich wäre nicht zu den Jüngern gegangen. Ich wäre direkt mal nach der Auferstehung, wäre ich mal als erstes zu Pilatus gegangen. Und hätte gesagt, gib mir acht, du hast dir zwar die Hände gewaschen, aber das nützt dir ja nichts. Tu Buße, ich bin der lebendig, der auferstanden. Und dann wäre ich zu Herodes weitergegangen und sagen, wir rechnen noch in der Ewigkeit noch mal extra ab, aber du kannst dir das jetzt überlegen. Dann wäre ich zu, Josef von Maria, und hätte gesagt, danke, dass du mir dein Grab für eine Zeit lang zur Verfügung gestellt hast, jetzt ist es wieder frei. Ich hätte eine Pressekonferenz direkt am offenen Grab gemacht. Das wäre doch was gewesen. Da wäre noch mehr bei rausgekommen wie bei Pfingsten an Bekehrung. Nichts dergleichen. Jesus kommt zu denen, die zerbrochenen Herzens sind. So rede ich das. Ich bin nahe denen. Und er kommt dabei mitten durch die geschlossene Tür. Er scheint bei ihnen mitten in der Einsamkeit, ihrer Hilflosigkeit, steht er ungefragt in der Tür. Und was sagt er? Ihr Schlitzohre, ihr Feiglinge, euch kann man in der Pfeife rauchen. Ich suche mir 12 andere. So geht es jetzt nicht mehr. Tut Buße. Das Erste, was er sagt, Shalom. Frieden. Und wenn immer du in der Situation bist, wo du innerlich zugefahren hast, wenn der Teufel vielleicht noch kommt und sagt, du bist nicht richtig, du bist falsch, du bist absolute Niete, dich kann man absolut vergessen. Das Erste, was der Herr Jesus macht, wenn er zu dir kommt, sagt Shalom, Friede sei dir. Er kommt und entängstigt dich in der ganzen Welt, woanders nichts mehr geht. Gestern war ich bei Miriam im Pflegeheim. Ich soll euch ganz herzlich grüßen. Und wenn ihr zu Miriam gehst, du gehst hin und sagst, du willst einen Dienst tun, aber sie tut einen Dienst an dir. Also die Frau, die hat eine Gabe, dich aufzuerbauen. Ja? Und dann erzählt sie mir eine alte Geschichte, wie sie als Kind gespielt hat und hat da Mist gebaut. Da hat die Mutter sie reingerufen und hat nicht gesagt, du hast Mist gebaut, sondern die hat gesagt, der Herr Jesus sieht dich immer. Der Herr Jesus sieht dich immer. Und dann sagt sie mir, ich weiß nicht, wie oft sie das bei meinem Besuch wiederholt hat, weißt du, ich bin so glücklich, weil der Herr Jesus sieht mich immer. Ja, ich hab's ja hier, ich sitze hier im Rollstuhl, aber der Herr Jesus sieht mich immer. Und dann sagt sie, ich muss jetzt noch ein bisschen aushalten, weil meine Enkelin aus Australien kommt, die will mich vorher noch mal sehen. Der Herr Jesus sieht mich immer. Er kommt selbst durch geschlossene Türen hindurch, er sieht dich immer. Und das Erste, was er macht, wenn du Kompensationsgeschäfte tust und wenn du nicht richtig die Türen offen gelassen hast, er kommt als Erstes und sagt Shalom und entängstigt dich in dieser Zeit. Wenn ich jetzt einen Seelsorgekurs mit euch machen würde, dann würde ich sagen, das Erste, was man beim Altarruf oder auch bei einer Dämonenaustreibung machen muss, ist den anderen entängstigen. Ich mache das ja, und das werdet ihr wissen, wenn ich für Menschen bete, ich sage mir sehr häufig, komm, zeig mir deine Hände. Dann drehe ich die rum und sage, das muss ich haben. Ich bin immer der Ungläubige, ich muss in leere Hände sehen, die muss Gott füllen. Aber in Wirklichkeit, ich verrate euch einen Trick. Ich entängstige. Manchmal haben die Personen richtig Angst, dass der Pastor auf einmal die Gabe der Erkenntnis hat und deine ganzen Sünden kennt und die jetzt ganz laut hier vorschreibt. Ja, dann gibt's hinten eine Ecke, da kannst du dir verstecken. Und dann merkst du das an ganz kalten Händen, dass die Person Angst hat, weil sie nicht weiß, was mit der Kraft Gottes jetzt wirklich passiert, wenn eine heilige Atmosphäre da ist. Und das Erste, du musst ihn anderen ansehen und musst ihn entängstigen. Ihm sagst, Shalom, du darfst kommen. Der Herr Jesus kommt durch deine geschlossene Tür jetzt zu dir. Wenn jemand von Dämonen auf einmal am Boden liegt und vor sich hinzappelt, das Erste, was wir machen müssen, du schreist nicht rum im Namen Jesu, fahr da aus oder erzählst die Geschichten, weswegen der Dämon reingekommen ist. Hat Jesus nie gemacht, sondern du fängst an, beugst dich runter und streichst vielleicht über den Kopf und sagst, ich bin da. Ich bin da und alles, was in dir ist, soll da als Erstes schreien, Herr Jesus, lass mich die Person so lieb haben, wie du sie lieb hast, weil nur dann hast du die Autorität wirklich zu gebieten. Sonst sind wir Funktionäre. Aber hier können wir von Jesus lernen, mitten in der geschlossenen Tür, mitten, ob die jetzt schuld waren oder nicht, ob die von der Erziehung her so wenig Glauben hatte, ob der Unglaube so da war, Jesus kommt zu denen und sagt, Shalom. Das Erste, was überhaupt passiert, mitten in den Kompensationsgeschäften, die die Jünger gerade betrieben haben. Der zweite Teil, der ist mir ganz wichtig. Er entängstigt sie im ersten Gang, indem er sagt, hey, ich bin für euch da. Und Shalom heißt ja nicht nur, dass jetzt auf einmal ein gutes Gefühl da ist. Man sieht, sie freuen sich riesig, sondern dass wirklich der Friede komplett durchgeht. Wenn Peace like a river, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt, mir ist wohl in dem Herrn, das alte Lied. Das zweite, Nach der Entängstigung kommt, er zeigt seine Wundmale. Du merkst, der Friede ist da, kommst in seine Gegenwart und plötzlich wird dir dein ganzes Versagen bewusst. Das lernst du aus jeder Erweckungsbewegung, wenn der Geist Gottes wirklich kommt und ich wünsche mir, dass er kommt, aber ich bin überzeugt, dann werden einige von uns oder vielleicht die große Zahl auf dem Boden liegen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Weil in dem Moment wird klar, wenn die Heiligkeit Gottes kommt, dann weiß ich, wer er ist und wer ich bin. Selbst bei dem großen Jesaja, als die Heiligkeit Gottes kam, sagte er, gehe von mir, denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Und das Gleiche passiert hier bei den Jüngern. Sie hören Shalom, sie freuen sich, der Herr ist da und plötzlich wird ihnen ihr ganzes Versagen bewusst. Und was macht der Herr Jesus? Und das ist das Geniale, das möchte ich euch mitgeben. Der Herr Jesus sagt nicht, so, jetzt seid ihr in der Position, da der zuhört. Sondern das Einzige, was er macht, er zeigt ihnen seine Hände, seine Wundmale und sagt, in meinen Wunden seid ihr heil geworden. In seinen Wunden bin ich heil geworden. Jesus demonstriert das seinen Leuten. Er sagt nicht nur Shalom, er sagt, es ist Vergebung für euer ganzes Versagen, wenn ihr euch eingemauert habt aus eigener Schuld. Ehrlich, ich mag euch, ich bin hier, um euch zu zeigen, ich habe bezahlt. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen, die hinter dieser Situation ist, bei den Jüngern, die hinter der verschlossenen Tür da waren? Sie empfangen die komplette Vergebung und danach sagt der Herr Jesus ein zweites Mal, ich meine, vielleicht sind die so wie Paul gestrickt, der was mehrfach hören muss. Dann sagt er nochmal Shalom. Vielleicht sogar dir sind deine Sünden vergeben. Und unmittelbar danach, in seinen Wunden sind wir geheilt, dann bricht die Freude sich Bahn. Und dann kommt nochmal dieses Shalom. Und jetzt haben die Jünger erfahren, mir sind meine Sünden vergeben, der Friede Gottes ist in meinem Herzen. Und erst dann geht er den nächsten Schritt und sagt so, und jetzt gebe ich euch noch ein Geheimnis. Das, was ihr gerade erlebt habt, das bitte tragt nach draußen. Geht raus, entlastet Menschen, die sich eingemauert haben, die einsam sind, die einen Hund brauchen, damit sie leben können. Versteht ihr? Die gefangen sind aufgrund ihrer Erziehung, auf der Lebensumstände, egal über welche Geschichte das gelaufen sind, ob sie selbst schuld gewesen sind, ob es ein gelebter Unglaube ist, ob sie nie was davon gehört hat. Er sagt, hey, ihr habt jetzt gerade erlebt, wie man mit meinen Wunden heil wird. Jetzt geht's, geht und verkündigt das. Und weil ihr das alleine nicht könnt, bläst es ihr an und das ist eine Taufe im Heiligen Geist. Was für ein Ding. Ich habe mir oft gedacht, bin ich Pfingstler oder bin ich keiner? Und ich glaube, dass ich nicht so ein guter Pfingstler bin. Ich kann damit angeben, dass ich in anderen Zungen spreche. Aber ich denke, ein richtiger Pfingstler, der hat erlebt, dass sein Leben neu geworden ist, dass Jesus durch die geschlossene Herzenstür gekommen ist, der dann rausgeht und den anderen sagt, hey, du kannst frei werden von der Bande der Schuld. Ich vermisse, dass wir Pfingstler noch Missionseifer haben. Wir machen Missionsveranstaltungen. Wir machen Evangelisationsveranstaltungen. Aber eigentlich sind das nur Krücken. Eigentlich müsste jeder von uns, der sagt, ich bin Pfingstler, rausgehen und egal, wo du jemanden erwischst, den müsstest du schütteln und sagen, willst du deine Sünden loswerden? Ich habe mir das gestern nochmal angetan und habe mir das Wort zum Sonntag angesehen. Und dann dachte ich, na, das ist ja typisch wie der Kirche. Da ging es um Politik und um Position beziehen. Ich glaube, kam auch Umweltschutz irgendwo mit rein. Solange ich das mal immer wieder ansehe, stelle ich fest, ich habe bisher nie so eine Figur wie Wilhelm Busch erlebt, der sagt, wie willst du denn leben ohne Vergebung der Schuld? der den Leuten mal wirklich vor dem Sportstudio die Leviten liest und so sagt, so wie du lebst, fährst du direkt in die Hölle. Kannst du dir vorstellen, der wird nie wieder eingeladen vom Wort zum Sonntag. Ich dachte, oh, das ist wieder die Kirche und ich hatte so meine richtiges. Und dann merkte ich, wie der Heilige Geist mir auf die Schultern tippt und sagt, hey, du bist doch Pfingstler und wo machst du das noch? Bin ich nicht mehr. Ich glaube, ich muss ganz neu vom Heiligen Geist angepustet werden, dass er nochmal mitten in meine isolierte, zugeschlossene Kirche, Begegnungskirche kommt. Und als erstes sagt Shalom. Paul, was habe ich denn für dich getan? Oh ja, Herr Jesus, mein ganzer Unglaube. Ich habe immer aufgehört, mit Leuten zu reden, weil die sofort gesagt haben, die Kirche, und dann habe ich die Kirche verteidigt, anstatt mit ihnen über Vergebung der Schuld zu reden. Ich denke, viele Berliner, und das sind wir uns gar nicht mehr so bewusst, weil wir sehr humanistisch geprägt sind, auch in unserer Gemeinde, viele werden die Ewigkeit woanders verbringen wie du und ich. Aber wenn ich schweige, wenn ich mein Innerstes zumache vor dem anderen, dann habe ich keine Liebe mehr. Vielleicht muss ich rausgehen und die anderen erst entängstigen, indem ich Freundschaft schließe, bevor ich das Evangelium dann richtig weitergeben kann. Ich muss nicht mit dem Hammer kommen, aber wenn ich jemanden in die Hand nehme und sage, hey, zeig mir mal deine Hände draußen. Weißt du was? So müssen wir dir in die Hand vom Herrn Jesus legen, damit du mit deinem Leben wieder leben kannst. Damit du aus dem Eingemauerten herauskommen kannst. Du darfst leben, sagt der Herr Jesus. Wie sagt er? Das ist doch nicht Kirche. Doch, sage ich, das ist Kirche, die Jesus Christus meint. Er ist gekommen, dass wir Leben haben und volle Genüge. Und das fängt damit an, dass wir dieses Shalom hören. Und dann gibt es so einen Pappenheimer wie hier. Wir haben ja auch einen in der Gemeinde, der so heißt. Den will ich jetzt gar nicht angucken. Der sagt, das kann ich gar nicht loben. Du weißt es nicht. Ja, da sind die Richtigen, die eiern sofort rum und sagen, ich weiß nicht. Aber der ist aus dem Gottesdienst, der war nicht dabei, wie Jesus kam. Diesen heiligen Gottesdienst hat er nicht erlebt. Und er sagt, schön für euch, dass ihr den erlebt habt. Aber solange ich das nicht erlebt habe, könnt ihr euch in die Haare schmieren, kannst du vergessen. Und selbst den nimmt Jesus ernst. Er kommt extra nochmal für Thomas und sagt, ich gebe dir noch was, Thomas. Das nimmst du mit auf deine Evangelisationstouren. Selig ist, wer nicht sieht und trotzdem glauben kann. Ha, da ist jemand voll im Leben. Wenn ich das so sage, dann stelle ich fest, ich bin oft so sprachlos geworden. Ich habe dem Teufel oft so geglaubt, dass das mit der Sündenvergebung nicht so einfach geht. Aber der Herr Jesus sagt, gib Acht, Paul, ich lege das in deine Verantwortung. Ich lege das in deine Verantwortung, wem du die Sünden vergibst. Was für ein Ding. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich die Gläubigen der Begegnungskirche. Spürst du die Verantwortung? Und dann kommst du ganz schnell zu dem Punkt, dass du sagst, ich kann es eigentlich gar nicht richtig glauben. Hier stehe ich. Und hier erkläre ich mich als Pastor bedürftig ohne Ende. Habe ich immer gedacht, ja, ich bin derjenige. Ich brauche diese Hilfe, weil ich meine Tür immer wieder zumache. Ich brauche das, dass der starke Gott zu mir kommt und Shalom zu mir sagt. Dass er mir seine Wundmale mal wieder zeigt, damit ich leben kann und dass ich weiß, warum ich Pfingstler bin. Ich brauche dieses Anblasen wieder des Heiligen Geistes. Jesus ist auferstanden und er erscheint seinen Jüngern. Er kommt in geschlossene Räume hinein und sagt, ich bin für dich da. Ich möchte mit uns beten. Und vielleicht, dass du deine Hände auch nochmal umdrehst und sagst, ja, so gigantisch ist mein Glaube gar nicht. Und ob ich noch Pfingstler bin, weiß ich auch nicht so genau. Aber Herr, hauch mich nochmal an.
Herr Jesus, ich bete, dass du in geschlossene Räume der Einsamkeit kommst. Wenn die Probleme dieser Welt immer so dick werden, dass ich keine Lust mehr habe. Ich bete, dass du kommst, dass wir dein Shalom hören. Ich bete für die, die in der Traurigkeit und in der Resignation sitzen. Sagen, ich habe für so vieles geglaubt und es ist so wenig passiert. Jesus, ich möchte bitten, dass du in diese geschlossene Herzen hineinkommst heute und sagst, hier bin ich. Shalom. Ich möchte dich für die bitten, die ein Doppelleben führen, dass sie ganz neu deine Wundmale entdecken und damit Vergebung erfahren. Dass sie diesen Zuspruch hören, geh und sündige hinfort nicht mehr. Dass sie entlastet werden. Und ich bete für die, die immer wieder von Depressionen heimgesucht werden und man nicht genau weiß, woran es liegt. Du bist ja der Heiland der Welt. Du kannst selbst durch die Dunkelheit der dunklen Stunden hindurchkommen. Selbst wenn schlimme Gedanken aufkommen und sagen, hier bin ich. Insbesondere diese Personen lege ich in deine Hände. Du Heiland der Welt. Danke, Herr Jesus, dass du hier bist. Und dass du mit uns gehst und selbst wenn wir das heute verpeilt haben, dass du morgen oder nach einer Woche für so ungläubige Figuren, wie ich das manchmal bin, kommst und mich ermutigst. Herr, ich rufe dein Shalom über unsere Gemeinde aus. In deinem Namen. Amen.